Also ich war schon in der Arktis, ich war in der Antarktis. Wo ich jetzt reisen muss, ist der dritte Pol. Und das ist, als Kind habe ich immer gelesen, dass man sagte, der Everest ist der dritte Pol. Ich denke, es ist Galapagos.
Das ist Klaus Fielsch, ein total lebensfroher Mann, der für die Galapagos-Inseln brennt. Das werdet ihr in dieser Folge auch noch merken. Er kennt die Inselgruppe schon seitdem er ein kleiner Junge ist. Er ist in Ecuador aufgewachsen und sagt selbst, ich habe den schönsten Job, den ich mir nur vorstellen kann. Er arbeitet für den ecuadorianischen Reiseanbieter Metropolitan Touring und mit Hurtigruten zusammen werden sie ab nächstem Jahr, ab dem Jahr 2022, Reisen zu den Galapagos-Inseln anbieten. Mit maximal 90 Passagieren auf der Santa Cruz 2, also exklusiver geht's kaum. Alle Infos dazu bekommt ihr auch nochmal unter hurtigruten.de. Und vielleicht habt ihr euch ja schon ein bisschen mit den Galapagos-Inseln auseinandergesetzt. Sie wurden ja von der UNESCO zum Weltnaturerbe benannt, haben eine unglaublich unberührte Natur und eine einzigartige Tierwelt. Also eine Artenvielfalt, die es sonst kaum irgendwo gibt. Und Klaus wird uns unter anderem erzählen, wie nachhaltiger Tourismus funktionieren kann, was einen als Gast vor Ort erwarten wird oder zum Beispiel auch, welche Erlebnisse er schon mit den unterschiedlichsten Tieren gemacht hat. Über 10.000 Kilometer entfernt sitzt er in der Nähe von Quito, Klaus Fielsch. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, schön da zu sein.
Bei dir ist jetzt gerade morgens, bei uns ist nachmittags, ne? Bei dir fängt der Arbeitstag jetzt gerade erst an.
Richtig. Ja. Vor kurzem ist die Sonne aufgegangen.
Bei uns geht sie schon bald wieder unter. Ich habe heute festgestellt, du bist der Podcast-Gast, der bisher am weitesten entfernt ist. Wir hatten Silvia Furtwängler, die nach Norwegen ausgewandert ist in Folge 7. Die hat er über ihren Job als Schlittenhundeführerin erzählt. War auch sehr interessant, falls ihr da mal reinhören wollt und die Folge noch nicht gehört habt. Und Klaus, du sitzt eben in Ecuador und bist da auch aufgewachsen. Wie ist es dann damals dazu gekommen?
Ja, also mein Vater kam aus Deutschland, er ist aus Schlesien und in den 50er Jahren wurde er von einer deutschen Firma nach Südamerika versetzt. Und also jahrelang wussten wir nicht, wie lange wir in Ecuador bleiben würden und jedes Jahr haben wir unsere Familie in Deutschland besucht. Mhm. Ich ging auch hier in die deutsche Schule und zu Hause wurde Deutsch gesprochen und wir hatten immer dieses Gedanken, dass wir eines Tages nach Deutschland zurückkehren müssen. Das ist auch nie passiert. Ich bin immer hier geblieben und ich wäre immer glücklich, denn ich habe Ecuador besonders gerne, vor allem die Natur hier.
Hattest du nie das Gefühl, du willst zurück nach Deutschland?
Also ich war immer wieder in Deutschland, aber zu Besuch und heute immer noch meine Familie nahe Hamburg, alle Jahre, naja, dieses Jahr nicht mehr mit der Pandemie, aber ich gehe sie auch besuchen in zwischen Hamburg und Cuxhaven, eine wunderschöne Gegend. Also ich bin immer mit Deutschland verbunden.
Ja. Du bist ja eigentlich ausgebildeter Grafiker und jetzt bist du Expeditionsleiter. Das ist ja, ich sag mal so, jetzt nicht das Naheliegendste. Wie ist es denn damals dazu gekommen?
Naja, ich bin aufgewachsen als der Künstler und auch der Biologe der Familie. Und wir hatten ein Landgut außerhalb Quito und wir hatten Papageien, wir hatten Schildkröten, wir hatten alle möglichen Tieren. Und das waren immer meine zwei Passionen, sage ich mal. Mhm. Also Biologie und Kunst. Aber ich dachte auch, ich würde das nie beruflich weitermachen. Aber ich habe immerhin Biologie studiert und ich habe auch Kunst, also Grafik studiert in Nordamerika. Aber zwischendurch irgendwann mal kam die Gelegenheit, auf einem Schiff im Amazonas, im ecuadorianischen Amazonas zu arbeiten. Und ich dachte ja, sie braucht jemanden, der Deutsch spricht und der den Regenwald kennt und als Guide arbeiten könnte, als weil der offizielle Guide krank war. Da habe ich gedacht, ja, vielleicht eine kurze Zeit. Aber es war sofort mein Traumberuf, denn ich konnte es gar nicht glauben, dass ich bezahlt werde, um über das zu reden, was mich am meisten begeistert. Also ich hatte den besten Job der Welt. Das ging dann später weiter. Ich habe also ein Semester studiert, ein Semester als Guide gearbeitet. Dann ging ich nach Galapagos. Und man muss ja denken, ich wurde bezahlt, um in Galapagos zu sein.
Das ist Wahnsinn. Das hört sich wirklich an, als würdest du jeden Tag total gern aufstehen.
Richtig. Jeden Tag habe ich immer gedacht, heute kam Geld in meine Kasse und ich bin immer noch in Galapagos. Ne? Also das ist so ein Traumberuf, wenn jemand natürlich die Natur gerne hat.
Klar. Die Galapagos-Inseln sind ja für dich so ein bisschen wie für viele Deutsche wahrscheinlich Mallorca. Weißt du, nur so ein Sprung entfernt, aber im Vergleich zu Mallorca ein, würde ich jetzt mal fast sagen, ein viel, viel schöneres Stück Erde. Als du damals das allererste Mal auf die Galapagos-Inseln gekommen bist, da warst du 14 Jahre alt, hast du mir vorhin erzählt. Welche Erinnerung hast du an dieses Erlebnis? Also das erste Mal dort zu sein und zu wissen, boah, okay, das ist es jetzt.
Also man wächst auf. Galapagos-Inseln ist für jeden, der in Ecuador ist, natürlich ein großes Thema, das Stolz von Ecuador. Und damals, das war ich ganz begeistert, in erster Linie die Farben. Also es ist so bunt. Egal, welche Jahreszeit man in Galapagos ist, das sind also türkise Gewässer, weil es keine Flüsse gibt. Also es ist kristallklare Gewässer und dann dieses pechschwarze Lava und dann knallrote Felsen und Strände und grüne Strände, weiße Strände. Also die Farben, das begeistert einem sofort. Einige Pflanzen werden rot, werden lila in der Trockenzeit. Und dann zwischendurch diese Farben, also diese prachtvolle Tiere, einen roten Kehlsack in einer Fregatte und die Blaufußtölpel, das ist so tiefblau, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schön diese Farbe ist. Also die Farben und natürlich, was jedem ganz groß begeistert, ist die Tatsache, dass die Tiere anscheinend keine Angst haben vor Menschen. Das man kann das gar nicht verstehen, die liegen einfach da und denen juckt es überhaupt nicht, dass wir daneben stehen. Ne?
Aber wahrscheinlich auch, weil sie so lange ihr eigenes Ding machen konnten, oder?
Ja, das ist ein, was man jahrelang immer gesagt hat, die Tiere haben keine Angst vor Menschen, weil sie keine Menschen kannten. Aber man glaubt, es geht in eine andere Richtung. Es ist ein Problem allerdings. Das sind Tiere, die haben instinktmäßig nicht eine mechanische Reaktion auf Angst. Also dass man schneller atmet, dass die Körpertemperatur steigt, dass vielleicht Adrenalin in die Muskeln gepumpt werden, das bereitet einem, um wegzurennen. Mhm. Das ist eine normale Reaktion auf Angst, die in Galapagos nicht da ist. Das ist einfach ein genetisches Problem. Aber weil es keine Feinde gibt in Galapagos, konnten die auch damit überleben. Sie haben nicht in mechanischen Reaktionen investiert. Deswegen haben sie das verloren. Wenn jetzt aber ein Räuber käme, ein großer Hund, eine große Katze, dann würden alle diese Tiere aufgefressen und die rennen einfach nicht weg.
Wahnsinn. Lass uns gleich mal noch mal ein bisschen mehr über die Tierwelt sprechen. Da gibt es ja auch Tiere, die wir hier überhaupt nicht kennen bei uns. Die Galapagos-Inseln, die bestehen ja aus 13 größeren Inseln. Die sind größer als 10 Quadratkilometer. Ich versuche immer zu beschreiben, was das könnte jetzt so ein kleiner Vorort von München sein, ungefähr in der Größe. Und dann gibt es noch ganz viele kleine Inseln. Hast du denn eine, kann man das sagen, eine Lieblingsinsel oder einen Ort, wo du besonders gern bist?
Die Frage wurde mir oft gestellt, als ich Guide war, und ich habe immer gesagt, alle Inseln sind gleich faszinierend, weil es wirklich, Fernandina zum Beispiel, eine riesengroße Insel, die ist fast, also Isabela ist 1700 Höhenmeter hoch, also die ragt über das Wasser. Und dann gibt es winzig kleine Inseln, das ist nur ein Schweißschlackenkegel und das ist eine kleine, winzig kleine Insel. Aber ich muss ganz ordentlich sagen, ich habe mal irgendwann eine Liste gemacht und da waren Española in erster Linie, dann kam Fernandina, Nordseemer und Genovesa. Und das sind Inseln, wo man also wirklich, man kommt hin und dieser vulkanische Boden und die Tiere, die überall rumliegen, das sind jede ganz andere Inseln, aber sehr, 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 sehr spezial. Und als Guide kann ich sagen, wenn wir diese Insel besuchen, dann wissen wir schon, also die Leute von erster Minute, die sitzen da und staunen und haben einen offenen Mund und wissen gar nicht, was zu fotografieren ist. Allerdings zur Größe habe ich mal festgestellt, das ist die Hälfte von Schleswig-Holstein. Das ist die Landoberfläche von Galapagos.
Von den ganzen Inseln zusammen.
Von ganzen Inseln zusammen. Also es ist sehr, sehr groß. Ich glaube, was den Leuten am meisten begeistert, wenn man in Galapagos landet, ist, das sind riesengroße Inseln. Und da ist also eine ganz große Oberfläche von einer auf die andere. Man denkt manchmal, es sind eine Menge ganz kleine Inseln. Auch wenn man in Google sucht, dann findet man manchmal so ganz viele kleine grüne Inseln. Das ist irgendwo in Asien, aber es wird als Galapagos gekennzeichnet. Ich weiß nicht warum.
Ist es für dich denn noch was Besonderes, wenn du da hinkommst?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe 14 Jahre dort gelebt und gearbeitet. Und ich würde sagen, wenn ich nochmal 14 Jahre dort leben würde, dann würde es immer noch so sein, dass kein Tag langweilig ist.
Ja, weil du jedes Mal irgendwas Neues noch entdecken kannst vor Ort, oder?
Richtig, richtig. Und weil wir keine richtige Jahreszeiten haben, die Tage sind in Ecuador und in Galapagos, wir sind hier vom Äquator durchquert, die Tage sind 12 Stunden lang, die gleichen 6 Stunden jeden Tag und die Nächte sind 12 Stunden lang. Also es ist vollkommen egal, ob ich jetzt in September oder ob ich in März komme. Es ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt einen Klimaunterschied, ein paar etwas kältere und etwas trockene Monate, aber im Allgemeinen gibt es keine Jahreszeit. Das heißt, für die Tiere gibt es auch keine Saison, für die meisten Tiere, also fast 100%, gibt es keine Jahreszeit, wenn die Blaufußtölpeln zum Beispiel balzen oder die Fregattvögel mit dem roten Kehlsack, sondern es kann ein Jahr mal im März sein, ein Jahr ist es im September, einmal passiert es 2 oder mal 3-mal im Jahr, dass die versuchen, sich zu vermehren. Also es gibt nie etwas, was, wo man fühlt, jetzt kommt wieder März oder jetzt kommt wieder, was sind wir, September. Und ich weiß schon, was passieren wird. Ja. Es ist immer eine Überraschung.
Wahnsinn. Ja, die UNESCO hat ja das Archipel der Galapagos-Inseln mit ihrer wahnsinnigen Artenvielfalt zum Weltnaturerbe ernannt. Und du hast gerade schon gesagt, die Tiere, eine unglaubliche Tierwelt. Viele waren vielleicht auch schon in Afrika und haben sich die Big Five angeschaut. Auf den Galapagos-Inseln sind es ja die Big 15. hast du schon alle 15 gesehen?
Ja. Die Big 15, das ist interessant, denn es gibt hunderte von Arten in Galapagos. Ja. Allerdings die meisten Arten in Galapagos sind endemisch, die kommen nur in Galapagos vor. Das ist über und unter die Wasserlinie, also auch wenn man schnorcheln geht, die viele Rifffische, die man sieht, sehr viele davon sind auch endemisch, die kommen sonst nirgendwo vor. Mhm. Aber irgendwie für einen Besucher haben wir den Job etwas einfacher gemacht, dass wir sehen, also welche Tiere sind dann mehr interessant als die anderen. Um auf diese Liste zu kommen, diese Big 15, da war die Priorität war, wie lange könnte ich als Guide über diese Art reden und weitere Sachen erzählen. Und der normale Mensch, wie lange könnte dieser Mensch noch zuhören, bevor es langweilig wird oder halt zu technisch, wo nur ein Forscher weiter zuhören würde. Und mit diesem Kriterium haben wir dann die Liste, wir wollten erst die Big Five haben, aber es ging einfach nicht. Es waren viel zu viele faszinierende Tiere. Und dann kam es auf Big 15 und dann haben wir diese Liste gemacht. Das ist allerdings ein etwas sehr Positives, wenn man auch überlegt, am Galapagos zu besuchen und sehen, welches Itinerar, welches Reiseplan ein Schiff hat und wie viele diese Tiere dann drin sind. Wir haben allerdings unsere Reisepläne so gemacht, dass wir die meisten interessantesten Inseln und interessantesten Tieren sehen können innerhalb dieser kürzeren Zeit. Das ist praktisch eine Woche. Und dass man so viel wie möglich sieht. Also ich vergleiche das mit einem Espresso. Also stark, sehr konzentriert, aber in wenigeren Mengen natürlich.
In sehr kurzer Zeit letzten Endes, ja. Welche Tiere findest du besonders spannend? Also hast du Lieblingstiergruppen?
Ja, also das ist natürlich ja sehr persönlich, jeder hat was anderes, aber als Guide, ich war als Kind natürlich sehr begeistert. Ich hatte immer Vögel gerne. Ecuador ist einer der reichsten Länder in der Welt, also Nummer 4 weltweit, obwohl wir winzig klein sind, in Vogelarten. Wir haben also fast 1800 Vogelarten. Boah. Die Welt hat 10.000 Vogelarten, 1800 sind in Ecuador. Also Reptilien natürlich. Das waren immer meine Favoriten. Aber dann ging es, ich glaube, ich würde sagen Albatrosse. Denn Albatrosse sind riesengroße Vögel. Das ist auch einer, der am schnellsten fliegen kann. Die kann unglaubliche Strecken überschreiten, um Futter zu finden. Und es gibt Albatrosse an sich nicht in den Tropen. Die meisten Arten sind in der Südhemisphäre und die sind dann dort, wo sehr, sehr starker Wind ständig bläst. Denn das sind so große Vögel, die könnten sonst nicht starten, wenn kein Wind da ist. Die müssen gegen den Wind rennen, um zum Starten im Meer. Und wenn der starke Wind da ist, dann ist es natürlich einfacher. Okay. Deswegen findet man diese Vögel nicht in den Tropen. Und der Galapagos Albatros, der einzige, der in den Tropen brütet. Und das ist also nicht nur interessant, dass jeder Mensch diese Vögel sehen kann, wenn man in Galapagos ist, sondern auch, dass man sie in den Kolonien sehen kann. Und man läuft da mit kurzen Hosen und einem T-Shirt über die Insel und überall liegen diese ganz große Vögel und balzen. Und denen stört es überhaupt nicht, was man da steht. Und man kann also stundenlang sehen, diese Balz. Und gelegentlich kommt einer und muss dann landen. Diese Vögel sind so groß, die brauchen eine Landepiste zum Landen. Und meistens stürzen sie dann und fallen über die Steine. Zum Starten müssen sie dann bis zu den Klippen watscheln. Und dann stehen sie an den Klippen, warten, bis der Wind kommt und dann stürzen sie in den Wind hinein. Das ist also wirklich fantastisch. Und natürlich die Reptilien. Also da jede Reptil, Galapagos ist wie Jurassic Park in dieser Hinsicht. Ja. Und die Schildkröten und dann die Meeresechsen und die Drüsenköpfe und die Lavaechsen, Galapagos-Schlangen, keine ist gefährlich. Keine gefährliche Tiere in Galapagos. Also das sind wahrscheinlich meine Lieblingsarten.
Was bekommst du von den Gästen für ein Feedback? Welches ist da das Lieblingstier?
Ja, wenn man Seelöwen sich anschaut, die sehen aus wie liebe Hunde und weil die auch gar nicht aggressiv sind und keine Angst vor uns haben. Ich glaube, Seelöwen sind auch immer so zwischen die Lieblingsarten. Wir haben Seelöwen und Seebären in Galapagos und beide zeigen, wie gesagt, keine Angst. Und die sind sehr neugierig. Also wenn man schnorcheln geht, kommen sie zu uns und schwimmen um uns herum. Das ist natürlich ein Erlebnis. Man ist in der Natur und man hat diese Begegnung mit Tieren. Und dann kommen, ich glaube, auch die Pinguine, weil sie wie ein kleiner Mensch aussehen.
Die sind immer süß.
Sind immer süß. Und hier muss ich auch wieder erwähnen, man ist am Äquator. Also man muss hier nicht mit einem Drysuit, mit einem Neoprenanzug in eiskalte Gewässer reingehen, um einen Pinguin unter Wasser zu fotografieren. Man ist in tropischen Gewässern und man hat Pinguine. Die sind winzig klein und es gibt ja wenige davon, also man sieht nicht Massen davon. Aber die sind halt da und das ist auch interessant. Und dann die Blaufußtölpel und zwar, weil diese blaue Farbe also wirklich faszinierend ist. Blau gibt es nicht als Pigment in der Natur, also diese wunderschöne blaue Augen, ein blauer Himmel, ein blauer Swimmingpool oder wenn man in der Karibik ist und irgendwo, wo das Meer so schön blau deutet, das ist immer eine Farbe, wo man also stundenlang hinschauen könnte, ne?
Wahnsinn. Vor allem, also so faszinierend, weil man das Gefühl hat, so wie du das jetzt erzählst, dass man wirklich in der Natur ist. Also, dass du eben so nah dran bist, als wärst du wirklich ein Teil von der Natur. So klingt's.
Ja, also und für viele Leute ist es ganz klar, das ist, was ich seit Kind immer in der Bibel gelesen habe. Das ist, wo Tiere und Menschen am Paradies zusammenleben und keiner stört dem anderen. Ja.
Du hast vorhin gesagt, es gibt ja eben auch Tierarten, die endemisch sind auf den Galapagos-Inseln, also wirklich nur da vorkommen. Welche sind das zum Beispiel?
Ach, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Also deswegen die meisten Tiere, die fangen mit Galapagos an. Also ich sagte eben Galapagos Albatros. Wir haben den Bussard in Galapagos, das ist der Galapagos-Bussard. Wir haben einen Pinguin, das ist der Galapagos-Pinguin. Wir haben eine Schlange, das ist die Galapagos-Schlange. Die meisten Reptilien sind endemisch. Es gibt ein paar Geckos vielleicht, die auch im Festland vorkommen. Die sind dann endemisch als Unterart. Die Blaufußtölpel, die Rotfußtölpel, Nazca-Tölpel sind alle endemisch als Unterart. Und das ist, weil Galapagos mitten im Ozean steht. Das sind 1000 Kilometer Meer zwischen Festland, Ecuador und Galapagos. Und die Wind- oder Meeresströmungen gehen in die Richtung, aber nicht zurück. Also für viele Arten war das nur ein One-Way-Ticket bis Galapagos. Aha. Und dann dort blieben sie hängen. Die konnten nicht mehr zurück und sind also dort im Laufe der Zeit endemisch geworden.
Du hast jetzt vorhin gesagt, also es klingt wirklich wie das Paradies. Gibt es denn auch auf den Galapagos-Inseln gibt es bestimmt auch Tierarten, die vielleicht schon vom Aussterben bedroht sind? Oder ist das bei euch überhaupt kein Thema?
Ja, natürlich. Es sind viele Arten sind gefährdet. 1959 wurde es rechtzeitig wieder mal zu einem Nationalpark erklärt. Und das war vor allem durch den Druck von einem Deutschen, also Österreicher, Irenaeus Eibel-Eibesfeld, die gesamte Weltforschungsfamilie war immer schon versorgt wegen Galapagos. Galapagos war Besuchspunkt für die Piraten jahrelang, also für Jahrhunderte. Und die haben viele Tiere rausgeholt und dann kamen Walfänger, vor allem von Nordamerika, und haben in Galapagos monatelang Wale getötet. Und zwischendurch haben sie eben ein paar Schildkröten gesammelt, die konnten lange Zeit auf dem Schiff gespeichert werden. Und es war gute Nahrung zur Zeit, als es noch keine Eisschränke gab. Das heißt, viele Tiere wurden rausgeholt, hauptsächlich als Nahrung. Und das Schlimmste waren natürlich die Riesenschildkröten. Also wir glauben, Hunderttausende wurden aus Galapagos rausgeholt als Essen. Das war für alle Schiffe, die den Pazifik durchqueren wollten, war das der Punkt, wo man gehalten hat. Man hat Schildkröten gesammelt und dann fuhr man weiter. Und dann kam natürlich ein Problem. Viele Schiffe kamen mit Ratten, eingeschleppte Ratten, die norwegische und die schwarzen Ratten. Dann kamen auch Katzen. Man hat normalerweise Katzen auf dem Schiff. Einige Katzen blieben dann auf Galapagos. Man hat auch Ziegen freigelassen und Schweine. Und die Tiere wurden verwildert. Und die konkurrierten jetzt mit kaltblutige Tiere, also Poikilotherms, wie die Schildkröten. Und natürlich frisst eine Ziege viel mehr als eine Schildkröte. Also bis 1959, als es zu einem Nationalpark erklärt wurde, sah die Situation ziemlich schlimm aus in Galapagos. Eibel Eibesfeld, er war der Dizipel von Konrad Lorenz, Nobelpreisträger in Natur, er behauptete, dass Galapagos könnte als Nationalpark funktionieren, wenn man es so macht, dass Leute, die Natur gerne haben, nach Galapagos kommen. Und viele Leute haben einfach gedacht, er spinnte. Es kann gar nicht sein. Man kann nicht Leute in einem Nationalpark bringen. Nationalpark ist, um Leute davon zu halten. Aber es hat funktioniert. Und die neu entstandene UNESCO damals in den 50er Jahren hat dann Druck gemacht, dass Ecuador Galapagos schützt. Nationalpark wurde erklärt in 1959. In den 60er Jahren hat man eine Studie begonnen, um wirklich zu sehen, ob es geht, dass Tourismus in Galapagos funktionieren könnte. Und diese Studie hat dann entschlossen, ja, es geht auf Schiffe. Sonst müsste man ein Hotel auf jede Insel bauen. Mhm. Kleine Schiffe, wo man kleine Gruppe geführt von einem einem Parkwächter, wo man auf gewissen Wegen gehen müsste, wo man nicht aus dem Weg laufen dürfte. Man müsste also sich irgendwie benehmen müssen und dafür ist der Natur- oder der Parkwächter dabei. Und so könnte man die Insel besuchen. Das ging dann ein paar Jahre später, 1969 kam das erste Schiff, das war allerdings unser Schiff, die Lina A. Und dann begann Tourismus in Galapagos. Seitdem ist Galapagos viel, viel besser. Wir haben mehr Menschen, die wohnen in Galapagos. Damals lebten vielleicht, 4.000 Menschen in Galapagos. Heute sind es 33.000. Immerhin eine sehr, sehr kleine Nummer für so ein großes Gebiet. Ja. Und die leben nur in diesem 3%, der nicht Nationalpark ist. Und wir können sehen, die Schildkröten, die sind also von sehr, sehr gefährdet. Wir hatten 13 Schildkröten, davon waren 11 Weibchen und einer war ein Männchen auf die Insel Española. Heute sind es schon fast 3000 Schildkröten, die dort leben. Man muss auch verstehen, diese Tiere leben wahrscheinlich fast 100 Jahre. Und das heißt, dass wenn da 3000 Schildkröten leben und die können sich alle Jahre vermehren, da muss man denken, wenn sie so alt werden, man hat schon eine sehr gute Anzahl Tieren. Auch die eingeschleppten Tieren wurden rausgeholt. Das hat funktioniert.
Die Riesenschildkröten, da sind wahrscheinlich auch ganz viele Gäste, die auf die Galapagos-Inseln kommen, ganz heiß drauf, denen mal nahe zu kommen. Ist das dann möglich? Also kann man mit den Riesenschildkröten auch schwimmen oder ist das sehr unwahrscheinlich?
Nee, schwimmen nicht. Wir schwimmen aber ständig mit Meeresschildkröten. Mhm. Das ist eine Art, die heißt leider Suppenschildkröte. Ist ganz traurig. Allerdings, weil sie als als Ernährung, also immer gefangen wurde. Mhm. Aber die sind inzwischen, man sieht also manchmal Hunderte, von denen man schnorcheln geht. Mhm. Und die sind auch sehr neugierig und schwimmen bis einem zu. Die Riesenschildkröten. Wir hatten voriges Jahr gefilmt, wie eine Schildkröte tatsächlich schwimmen ging. Denn die leben im Land. Die sind also riesengroß. Also die kann ein Männchen kann so viel wiegen wie ein Eisschrank voll mit Bier. Erzähle ich immer meinen Kindern. Mhm. Die sieht allerdings, ist das der Namensgeber von Galapagos, aber es ist wahrscheinlich die am wenigsten gesehene Art in Galapagos. Man muss Folgendes verstehen, das sind riesengroße Reptilien und das sind Vegetarier. Und die brauchen natürlich Pflanzen zur Ernährung. Mhm. Galapagos ist trocken, obwohl wir direkt am Äquator liegen. Es ist also für 7 Monate im Jahr regnet es nicht. Und vielleicht ein bisschen Drizzle-Regen, also so ein ganz leichter Regen.
So Nieselregen.
Nieselregen. und der, also die Tiere haben dann kein Fressen mehr. Da müssen die auf großen Inseln auch hinauf auf die Berge klettern. Da sind wieder mal ganz große, schwere Tiere und die steigen dann auf die Berge und haben dort Futter. Aber die haben dort Futter, weil es dort sehr feucht ist, weil es weit oben ist, wo die Wolken gegen die Inseln drücken. Das ist wie ein Nebelwald. Aber in einem Nebelwald haben sie auch keine Sonne und die brauchen Sonne für die Körpertemperatur. Das heißt, so schnell wie möglich gehen sie dann wieder hinunter, wenn es wieder anfängt zu regnen für die nächsten 5 Monate. Das heißt, sie gehen ständig hoch und runter, aber das ist weit Inland und da kommen wir gar nicht hin, es sei denn, es gibt eine Straße. Deswegen sehen wir die Riesenschildkröten auf Santa Cruz und San Cristobal. Das ist auch Ortschaften sind, wo Landgute im Hochland sind, wo wir hochfahren können. Aber wir sehen 2 gefährdete Arten, eine in San Cristobal und eine in Santa Cruz. Manche Leute kommen nach Galapagos und sehen überhaupt keine Schildkröte, es sei denn, sie sehen sie in der Station.
Aber ist ja auch dann in Ordnung, ne? Also ich finde gerade dieser nachhaltige Tourismus, den du eben angesprochen hast, ich finde, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man dann dort vor Ort ist und auch einfach weiß, man geht dann nicht so auf diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Tierjagd, sondern es ist eben eine Reise, ein Abenteuer, wie es sonst auch immer mit Hurtigruten ist. Und du bist dort und guckst, was passiert. Und dann kann es sein, dass du eine Schildkröte siehst, aber kann auch sein, dass du keine Schildkröte siehst.
Richtig, richtig. Glücklicherweise, diese Riesenschildkröten sind wirklich riesengroß. Also das ist wie wenn man auf eine Eierjagd geht zu Ostern. Man muss manchmal suchen. Diese Tiere sind so groß. Die sehen also auch wirklich aus wie ein VW-Käfer mitten in der Landschaft. Also die kann man sehen. Einige Arten, wir sind ziemlich sicher, dass wir sie sehen können. Anderen ist natürlich eine Glückssache, wie zum Beispiel Pinguine, denn es gibt sehr wenige davon.
Lass uns nochmal auf diesen nachhaltigen Tourismus bei euch eingehen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, wie das Ganze entstanden ist. Wie wird das denn konkret umgesetzt? Also du hast schon gesagt, es gibt nur ein paar Stationen, wo man praktisch Anlandungen machen kann. Wie versuchen die Galapagos-Inseln sonst noch zu versuchen, nicht das, sage ich jetzt mal, zweite Venedig zu werden, wo am Tag 66.000 Besucher vor Corona-Zeit praktisch durchgeschifft wurde?
Ja, also das Schöne dabei ist, dass dieser große Gebiet, also diese 8000 Quadratkilometer, 97% davon ist Nationalpark und da lebt kein Mensch. Die einzigen, die dort hinkommen können, das sind Leute, die auf die Santa Cruz mit Hurtigruten die Insel besuchen. Und dann ist es auch beschränkt, wie viele Gruppen auf einmal in einem Punkt dürfen. Und für uns, weil die Santa Cruz hat ja Kapazität für 90 Gäste, wir sind praktisch so groß wie die Besuchspunkte. Das heißt, wenn 6 Gruppen erlaubt sind, in Galapagos gilt eine Gruppe als 16 Gäste pro Guide. Wir haben viel mehr Guides, deswegen sind unsere Gruppen immer zwischen 4 und vielleicht 12 Gäste groß. Wenn mal eine Familie kommt oder 2 Familien, die sind zusammen 16, wir können bis 16 einen Guide haben. Ab 17 braucht man schon einen zweiten Guide. Aber das ist kein Problem. Ne? Aber das sind kleine Gruppen, die gehen dann ans Land und man ist halt alleine. Man steht nicht auf eine Schlange und wartet, bis die Gäste vom vorigen Schiff schon loswandern, dass wir jetzt die Wanderung beginnen können. Wir haben also die Insel gehört praktisch uns, wenn wir Erlaubnis haben, auf diese Insel zu gehen. Kein Mensch darf alleine auf die Insel gehen, also ständig mit einem Guide. Es ist egal, ob ich jetzt schnorcheln gehe, ob ich jetzt auf eine Paddleboard gehe oder auf Glasbodenbootsfahrt oder ich will einfach am Strand liegen. Die Wanderungen auf jeden Fall, nur mit einem Guide. Man darf nicht rauchen, man darf nicht Essen mitnehmen. Das ist seit 1969 so. Es ist nicht eine neue Regel. Tiere dürfen nicht berührt werden. Man darf auch nicht den klatschen, damit die alle in die Kamera reingucken. Nichts wird akzeptiert. Wir dürfen nicht Verhalten der Tiere ändern. Wir müssen auch 2 Meter Abstand halten vor die Tiere. Also wir sagen immer Social Distancing, das ist jetzt Mode, ne? Wir machen Social Distancing in Galapagos seit 1969. Ja. Aber die Tiere kommen zu uns. Also die Tiere können uns anfassen. Also manchmal landet vielleicht eine Sportdrossel auf einem Hut oder es kommt ein Seelöwe und schnuppert oder riecht am Knie. Das ist ganz normal, das passiert. Oder wir hatten auch einen Pinguin, der ist auf einen unserer Kajaks gestiegen und lag einfach da ein paar Minuten und ging dann wieder weiter weg. Ja, also das hat funktioniert. Also kein Blitzlicht darf verwendet werden auf den Inseln. Wir dürfen nicht laut sein, schreien, rennen. Nichts darf aus den Inseln entfernt werden. Und man sieht kein Stück Abfall auf den Wegen und so weiter. Und natürlich dieses nachhaltiger Tourismus ist sehr wichtig, wenn die Leute in Galapagos davon verdienen. Und in den letzten Jahren konnten wir sehen, dass viele Leute, die das Erlaubnis hatten zum Fischen, das waren winzig kleine Fischerbooten, die hatten auch natürlich Begrenzungen, die sind jetzt im Tourismus engagiert. Das heißt, die nehmen jetzt Touristen über die Inseln, statt zu fischen. Und das bringt ja Geld und nimmt aber nichts raus. Und das Schöne dabei ist, dass in dem Jahr, wo die meisten Touristen nach Galapagos kamen, das war 2019.
Mhm.
Da hatten wir 272.000 Besucher in Galapagos. Das sind wie viele Leute nach Galapagos gekommen sind als Besucher. Davon war ein Drittel gingen in den Nationalpark, also in diesen 97%, und 2 Drittel blieben in diesem 3%, wo die Ortschaften sind, wo die Dörfer sind, wo die Hotels sind und so weiter. Die gingen also nicht in den Nationalpark. Das, wie du eben sagtest, in Venedig 66.000 Besucher im
pro Tag.
Also das ist 75.000 im Jahr.
Ja.
Also sehr wenige Besucher kommen bei uns.
Durch wen wird das reguliert?
Das Schöne dabei ist, das ist nicht die Regierung von Ecuador und das ist auch nicht der Gouverneur von Galapagos, das ist nicht einmal der Direktor vom Nationalpark. Da ist also was ganz Gutes passiert in Galapagos vor vielen Jahren, also vor ungefähr 30 Jahren. Das sind sehr viele Leute, die haben Anspruch auf die, was in Galapagos geschehen wird. Und um irgendetwas zu ändern, müssten alle einverstanden sein. Da sind die Forscher drin, da sind die Leute, die Tourismus machen, da sind auch die Leute, die Landwirtschaft führen in diesen 3%, natürlich die Behörden auch. Deswegen kommen keine großen Hotelsketten nach Galapagos. Deswegen kann man nicht einfach irgendwelche Sporte in Galapagos führen, also Jetskis und Drohnen fliegen über die Inseln und alles, was jetzt so modern überall zu sehen ist, das ist alles begrenzt und es wird auch begrenzt bleiben.
Also keine komischen Bananen, wo man sich draufsetzt und mit dem Boot irgendwie
langfährt. Surfen ist so ziemlich die Ausnahme. Also es gibt da sehr gute Wellen in Galapagos und es gibt ein paar Wellen, die erreichbar sind von den Ortschaften und ich glaube, Surfen sind da. Aber Surfer sind auch meistens Leute, die überhaupt keinen Schaden anwenden. Ja. Und oft surfen sie auch mit den Seelöwen. Und vielleicht als letzter Punkt ist das, es gibt auch eine Regel seit den 90er Jahren in Galapagos, wo man nur Leute von Galapagos beruflich aufnehmen kann. Mit wenigen Ausnahmen. Also wenn ein Spital ein Chirurge braucht, werden sie den wahrscheinlich in Galapagos nicht finden. Dann darf einer vom Festland Ecuador nach Galapagos kommen und hat auch eine begrenzte Zeit, wie lange er dort arbeiten darf. Das heißt, Galapagos ist fast wie eine Republik innerhalb einer Republik. Und das hatten wir schon vom Anfang gemacht. Wir haben hauptsächlich Leute von Galapagos in unseren Schiffen und Hotels, sodass die Jobs und das Geld auch in Galapagos bleibt. Wir sind eine Firma, die ist in Galapagos zu Hause. Also die Steuer, was wir zahlen, bleibt für die Provinz Galapagos.
Ach, super.
Ja.
Wie würdest du denn den prozentualen Anteil an Tourismus in Galapagos einstufen? Also wie viele Menschen arbeiten dort im Tourismus?
Jetzt hat man gemeint, es ist so über 80%. Direkt oder indirekt natürlich. Ne? Also wenn jemand da Brot verkauft, dann ist es wahrscheinlich Brot, was dann auf die Hotels oder auf die Schiffe kommt.
Ja.
Also direkt oder indirekt 80%. Das ist natürlich sehr gut einerseits, aber wenn so eine Pandemie wieder geschieht, dann ist es natürlich sehr, sehr schlimm in Galapagos. Alles blieb stehen, auch Forschung und Erhaltung. Mhm. Also wir wussten gar nicht, ob jetzt vielleicht illegale Fischerschiffe in Galapagos drin sind und die ganze Tiere sammeln, weil keine touristische Boote da sind, die normalerweise auch aufpassen, dass nichts Schlechtes passiert.
Auch ein bisschen überprüfen, was los ist. Aber so langsam ist ja Besserung in Sicht. Hurtigruten plant ja jetzt auch 2022 das erste Mal zu starten.
Ja, allerdings Galapagos war der erste Teil wahrscheinlich in Südamerika, der dann wieder offen war, voriges Jahr im Juni. Wir haben in die erste Woche August haben wir angefangen, wieder Leute auf Galapagos zu bringen. Das war natürlich, weil Galapagos praktisch nur Natur ist. Also man kommt nirgendwo auf einem Dorf, gelegentlich natürlich auch. Ne? Aber wir halten einmal in einem Dorf und sehen die Forschungsstation und dann sehen wir auch, wir fahren hoch zu den Schildkröten. Aber das ist natürlich, wenn man es einmal in der Woche macht, dann ist es nicht so schlimm. Kann man besser aufpassen, sagen wir mal so. Aber weil es praktisch nur Natur ist, da konnte Galapagos öffnen. Und der einzige Eintritt zu Galapagos ist Ecuador. Also alles, was nach Galapagos fliegt, muss von Quito oder Guayaquil starten. Alle Schiffe, die nach Galapagos kommen, müssen von Guayaquil aus fahren. Das heißt, die Schiffe und Flugzeuge werden schon im Festland Ecuador geprüft, desinfiziert, desinsektiert, also die Kabine, da laufen die Besatzung von der Fluglinie und spritzen dann oben, wo das Handgepäck liegt, die spritzen das mit Permethrin, dass nichts reinkommt, richtig. Und die Schiffe, die einzigen Schiffe, die nach Galapagos dürfen, das sind Schiffe, die bringen dann Lebensmittel, was die Leute, die dort leben, benötigen und auch Touristen natürlich, weil in so einem Archipel, wo 3% nicht Nationalpark ist, das reicht nicht für das, was man dort braucht, also Lebensmittel. Das muss alles vom Festland kommen. Aber sobald ein Schiff in Galapagos ankommt, dann überprüft ein Team spezialisierter Taucher den Rumpf, dass keine unerwünschten Arten sich am Schiff geklebt haben. Also das ist also wirklich eine ganz gute Kontrolle auf allem.
Ich habe das damals, als ich nach Neuseeland geflogen bin, habe ich das erlebt, dass man da ja auch gar nichts mitnehmen darf an Lebensmitteln. Also es war mir total neu. Ich hatte dann irgendwie noch einen Apfel in der Tasche und war gleich so, oh nee, da, also man musste alles abgeben. Und ich finde das total interessant, dass dieses System dann auch so funktioniert.
Es funktioniert. Dass das wirklich klappt. Und wenn man nach Neuseeland fliegt, da wird allerdings das Flugzeug auch bespritzt mit Permethrin. Das gleiche, was wir für Galapagos benutzen, nur wird es meistens, die Fluglinien machen es manchmal, bevor die Leute in die Kabine einsteigen. Und dann kommt man rein und das riecht so nach Mandeln.
Macht ihr das dann mit Metropolitan Touring und mit den Hurtigruten-Schiffen auch, wenn ihr anlandet?
Ja, also das Schiff bleibt in Galapagos. Das ist dann da 12 Monate in Galapagos, also muss man das nicht machen. Aber jetzt vor kurzem, während der Pandemie, haben wir dann einen Dock, die Santa Cruz, auf trockenem Dock gebracht und haben dann einiges erneut. Als sie in Galapagos ankam, dann kam sofort alle Leute. Erst wurde es untersucht in Guayaquil, also bevor es den Festland verlässt. Und da wird alles durchprüft, dass auch keine Ameise irgendwo stecken geblieben ist. Und dann in Galapagos, wenn es ankommt, bevor man das Schiff überhaupt verlassen kann, dass der Erste nach Hause geht, da kommen die Leute und prüfen wieder, dass alles dicht ist und dass alles kontrolliert wird. Dass auch unter Wasser, ne, dass keine Muschel da geklemmt ist und reinkommt.
Wie versucht ihr denn generell bei den Anlandungen einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen?
Also in erster Linie sind die dort, wo wir ans Land gehen, wo man wandern darf, das wurde zwischen 69 und 72 bestimmt von Behörden. Und die ecuadorianischen Behörden hatten keine Erfahrung damals. Da haben wir, also Metropolitan Tourism, wir haben dann finanziert, dass Leute von dem Department of Interior aus Nordamerika kämen. Und die haben dann gesagt, ja, also hier wäre ganz gut ein Weg. Man sieht die Tiere, man stört sie nicht, aber man muss sie natürlich sehen können. Aber man läuft nicht über die Eierablagestellen und solche empfindliche Punkte. Ne? Und die gleichen, und die Wege sind alle eine Meile. Deswegen, wenn wir jetzt am Land, die meisten, ne? Deswegen, wenn wir jetzt gehen, da sagen wir immer, morgen gehen wir 1,5 Kilometer im Vormittag, 1,5 Kilometer wandern wir im Nachmittag. Es ist also nicht ein weiter Weg zu laufen. Es ist manchmal etwas schwieriger, etwas leichter, weil es alles ein vulkanischer Boden ist. Also manchmal sind dann große Steine, wo man laufen muss. Und bevor wir die Insel verlassen, müssen wir die Schuhsohlen putzen, was auch immer. Es darf also kein bisschen Erde oder Sand auf die Schlauchboote kommen, die uns dann zum Schiff bringen. Wenn wir am Schiff ankommen, dann wird wieder gespült und alles gereinigt, dass keine Arten oder Samen von einer Insel auf die andere gehen.
Schön, aber auch total, also ich finde es irgendwie ein schönes Gefühl, dann zu wissen, man hinterlässt auch alles so, wie es ursprünglich war.
Richtig. Im schlimmsten Fall nur die Fußspuren und die werden dann mit der nächsten Flut wieder gewischt.
Genau, sind dann wieder weg. Was ich auch total interessant fand, wie die Inseln damals überhaupt entdeckt wurden und dass auch Charles Darwin, also der Mann, dem wir heute die Evolutionstheorie zuschreiben, 1835 auf die Insel gekommen ist. Und man sagt ja auch, dass seine Erfahrung auf den Galapagos-Inseln ja maßgeblich für die Entstehung seines Hauptwerk sozusagen der Evolutionstheorie waren. Kann man dann irgendwo noch, sage ich jetzt mal, Spuren von Darwin sehen oder erleben, wenn man mit euch unterwegs ist?
Ja, also auf jeden Fall. Darwin ist sehr, sehr, sehr ein Name, der ständig mit Galapagos verbunden ist. Er hat die Galapagos-Insel auf die Karte der Europäer gesetzt. Ja. Also bis dann war es bekannt für die Piraten. Und sonst niemand. Seine Reise dauerte 5 Jahre und in Galapagos war er nur etwa 5 Wochen und er hat 4 Inseln besucht. Die besuchen wir allerdings auch. Er war also, an sich war am Anfang enttäuscht, denn er hätte gedacht, eine Gruppe Inseln am Äquator, die würden dann also grün sein, da regnet es viel und da ist sehr viel Leben am Land. Und er kam im September, der trockenste Monat des Jahres, und dachte, na, er hätte viel Grüneres sehen wollen, war nicht so begeistert. Aber sofort konnte man sehen, wie er sich auf die Arten interessiert hat. Und die Riesenschildkröten, die Spottdrosseln, das sind Arten, die dann später einen großen Einfluss hatten auf die Ideen und wo er es auch schließlich als Beispiel benutzen wollte. Darwin ist so wichtig. Wir haben einen Berg in Galapagos, der nach ihm benannt ist. Wir haben einen See, eine Insel. Und wenn eine Art nicht Galapagos die und die heißt, dann heißt sie einfach Darwin die und die. Die Darwin-Schnecke, die Darwin-Finken, ne? Die Darwin-Sonnenblumen.
Ja. Also entweder Darwin.
Darwin oder Galapagos. Ja. Oder Lava. Das ist die dritte Möglichkeit. Lava-Echse, Lava-Möwe.
Lustig. Darwin hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ganz viele Wissenschaftler bei euch sind, oder? Man sagt ja so, das ist ein Freilandlabor, das ihr da bei euch habt.
Ja, Freilandlabor ist ein sehr gutes Wort für die Galapagos. Denn wahrscheinlich kann man in Galapagos besser als sonst wo in der Welt die Entwicklung so deutlich sehen und verstehen wie in Galapagos. Ne? Es sind 19 Inseln, da ist eine geografische Isolation, ne? und die bildet dann eine genetische Isolation und das bildet dann Arten. Auf unsere Fahrt mit Hurtigruten nächstes Jahr, da sind wir auf San Cristobal, da sieht man die San Cristobal Lava-Echsen und die San Cristobal Spottdrosseln. Am nächsten Tag sind wir dann auf Española. Española sind die Española Lava-Echsen, die Española Spottdrosseln. Und dann sind wir in Santa Cruz und da ist die Santa Cruz Spottdrossel und die Santa Cruz Lava-Echse. Allerdings Galapagos Spottdrossel und die Galapagos Lava-Echse. Das sind Inseln, man kann die eine Insel von der anderen aus sehen.
Wahnsinn.
Und da so praktisch rüber schwimmen, das ist natürlich ein weiter Weg,
nicht wirklich,
das ist schon eine ganz andere Art. Ja. Sehr ähnlich, aber es ist schon eine andere Art. Das heißt, wo kann man besser das sehen, was schließlich Darwin in seinem Buch in 1859 geschrieben hat, als in Galapagos?
Ja. Jetzt hast du ja schon gerade ein paar Stationen genannt. Also ihr arbeitet ja als Reiseanbieter seit 70 Jahren schon auf den Inseln und jetzt arbeitet ihr mit Hurtigruten zusammen. Welche Stationen werden wir denn da genau anfahren? Für alle, die jetzt vielleicht auch diese Folge hören und sagen, oh, ich will da unbedingt hin, ich will diese Reise unbedingt antreten. Was erwartet die Gäste, die Hörer?
Das Reiseplan ist also wunderschön. Das Reiseplan wurde nicht von Kapitän gemacht. Das haben wir Guides oder ehemalige Guides gemacht.
Ja.
Und wo man sich vorstellt, wie kann ich eine ideale einen Reiseplan zeichnen? Das muss dann auch Genehmigung kriegen vom Nationalpark, dass da, wo wir hinkommen, nicht schon ein Schiff ist. Mhm. Denn wir sind da alleine und diese Erlaubnis bleibt dann so. Also wir müssen jetzt nicht hier alle Jahre für den besseren Reiseplan streiten. Und wir haben es auch so gemacht, wie man ein Buch schreiben würde. Oder ich vergleiche es immer wie mit einer Oper, obwohl ich selbst nicht Operas schreibe. Also was sehen wir am ersten Tag? Was ist die Einleitung in Galapagos? Am ersten Tag sollten wir nicht schon diese große Haupttiere von Galapagos sehen. Wir sehen schon einige Big 15, aber wir kommen zu einem Punkt, wo wir eine Seelöwenkolonie haben. Wir haben die bunte Klippenkrabben, wir haben Blaufußtölpel, wir haben dann Pelikane fliegen über uns und Schildkröten sind um die Gewässer herum. Man hat also eine sehr schöne Meeresechsen-Einleitung zu Galapagos. Und dann am nächsten Tag fangen wir an. Die drei Tölpelarten auf Punta Pit. Vibrat Pit heißt das, Punta Pit oder Pitspitze. Und da sind die drei Arten Tölpel zu sehen. Wir gehen auch schnorcheln, wir gehen auf Glasbodenbootstouren, wir gehen auf Paddleboards, wir haben auch Kajaks. Das heißt, wir haben schon diese andere Möglichkeiten, außer die Wanderung, auch nach der Wanderung. Und dann sehen wir auch die Namensgeber, die Riesenschildkröten auf Cerro Colorado. Das ist beides Isla San Cristobal. Das ist eine faszinierende, obwohl die Insel bewohnt ist von Menschen, sind wir in Punkten, wo keine Menschen zu sehen sind. Natürlich halten wir kurz am Nachmittag am Dorf. Wir haben auch Santa Fe und South Plaza. Das sind kleine Inseln, winzig kleine Inseln, aber an dem Tag sehen wir alle Echsen, die man in Galapagos sehen könnte. Das heißt, wir sehen die Drüsenköpfe, die Galapagos-Landleguane. Wir sehen auch die Santa Fe Landleguane, die kommen nur auf die Insel Santa Fe vor. Das ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Art, die nur dort zu sehen ist. Und dann kommen wir zur Hälfte von unserer Kreuzfahrt, da sind wir in Santa Cruz, das ist in einer Oper, wenn man mitten in der Oper dieses Intermezzo hat, man geht auch raus, man unterhaltet sich mit anderen, man macht was anderes, man trinkt etwas Sekt, wie gut war dieser erste Teil und so weiter. Wir besuchen die Forschungsstation, das ist wirklich sehenswert. Wir sehen auch die Ortschaft von Puerto Ayora, das ist, wo ursprünglich sehr viele Norweger gelebt haben. Es war ein Norweger Fischerdorf und dann kamen Deutsche dahin und inzwischen, wie ich sagte, ist schon eine Mischung von Nationalitäten. Und wir gehen auch zum Hochland und wir sehen dann diese nachhaltige Landwirtschaft, die dort geführt wird. Und wir gehen zu den Schildkrötenreservat und sehen die Schildkröten auf freier Wildbahn. Und dann kommen wir zurück an Bord und dann fahren wir weiter. Also es war mittlerweile was anderes, sehr interessant, aber es ist was anderes. Man sieht Straßen, man sieht Menschen.
Ja.
Und so weiter. Und dann kommt der zweite Teil. Und da sind wir auf, was ich meinte, das ist meine Lieblingsinsel, meine Nummer 1 Lieblingsinsel, Española. Das ist die älteste Insel in Galapagos, die ist allerdings nur 4 Millionen Jahre alt, also geologisch ist es ein Kind. Und da sehen wir, richtig, da sehen wir die Albatrosse, die Blaufußtölpel, die Nazca-Tölpel, den Galapagos-Bussard sehen wir dort, das Blasloch, was einen hochspritzt. Das ist eine Landschaft, wo man also nur träumen kann, wie vulkanisch und attraktiv das ist. Und nachmittags haben wir dann einen wunderschönen Strand. Das ist dann wieder mal Seelöwenkolonie. Da geht man schnorcheln, da geht man auf Kajaks und so weiter. Und für den letzten vollen Tag in Galapagos haben wir Eden. Das ist mal sehr interessant. Das ist nämlich, in Galapagos gibt es keine Flüsse. Das heißt, wo Süßwasser und Meereswasser sich treffen in den Tropen, bilden sich dann die Mangrovenökosysteme. Die sind enorm wichtig für viele Meerestiere. Also wir gehen jetzt dort in ein Mangrovenökosystem und nachmittags, also der letzte Punkt, den wir besuchen in Galapagos, das ist in eine Oper, wo also wirklich alles losgeht, oder in einem Buch, wo man wirklich Gänsehaut kriegt, weil es wirklich der Höhepunkt ist der Reise. Da gehen wir auf North Seymour. Da haben wir 8 Big 15 auf eine Insel. Wir sehen die Seelöwen, die Seebären, die Blaufußwölfe, die Nazca. Und alles in eine faszinierende Landschaft. Und wir bleiben auch dort. Und am nächsten Tag ist es nur noch ein Katzensprung bis auf die Insel Baltra, von wo wir aus zurückfliegen zum Festland. Das ist also wirklich ein Buch. Was sehen wir am Anfang? Was sehen wir zuletzt? Wie es so auf Peaks und Valleys geht. Ne? Also, dass die Leute wirklich zurückkommen. Und das war wahrscheinlich eine der besten Reisen in deren Leben.
Wahnsinn. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich bin dabei. Mich hast du überzeugt.
Ja.
Wahnsinn. Das klingt echt abgefahren. Vor allem, weil man, glaube ich, so ein Erlebnis, wie du schon sagst, es ist, glaube ich, man kriegt Gänsehaut und du kommst zurück und sagst, sowas habe ich noch nie erlebt und werde ich vielleicht auch nie wieder erleben. Wahnsinn. Man kann eigentlich sagen, dass es dann so einen ganz normalen Reisetag gibt es eigentlich nicht, oder? Auf eurer Reise.
Nein, nein. Das einzige Normale ist, die Tage sind 12 Stunden lang.
Ja. Klaus, was würdest du sagen, warum passt Hurtigruten und Metropolitan Touring so gut zusammen?
Ich glaube, ich hatte das Gefühl, wir haben einen Verwandten getroffen, der in einem ganz anderen Kontinent lebt, als wir in Verbindung kamen. Denn wir haben wirklich so viel gemeinsam. Also, und wir haben, unsere Prioritäten sind die gleichen. Unsere Werte sind die gleichen. Unser Engagement für die Umwelt, für die Gemeinschaften. Also vom Anfang an war das eine wunderschöne Beziehung. Ich würde als Guide sagen, eine natürliche Symbiose.
Ja. Dieses CO2-neutral finde ich auch sehr spannend, als ich das gelesen habe, dass diese ganze Reise klimaneutral ist. Was bedeutet das genau?
Ja, also wir haben uns immer schon Sorgen darüber gemacht, denn wie ich schon sagte, also wenn 3% von Galapagos nicht Nationalpark ist, und da ist eine gewisse Landwirtschaft, also Tomaten, Gurken, ein paar Sachen werden dort angebaut. Es gibt eine Fischerflotte, die wird also streng kontrolliert, was sie fischen dürfen und wie viel davon gefischt werden darf in Galapagos. Wir kaufen natürlich so viel wie möglich lokal. Aber alles andere, für unsere Besucher, alle, selbst frische Meeresfrüchte müssen rübergeflogen werden. Alles, was frisch benötigt ist, muss rübergeflogen werden. Das sind 1000 Kilometer Flug, also 1300 Kilometer von Guayaquil aus. Und das macht natürlich Galapagos von diesem CO2-Punkt teuer. Und dann auch Treibstoff muss rüber geschifft werden. Und die Schiffe, die Guayaquil verlassen, die benötigen 2 Tage, um in Galapagos anzukommen. Und dann müssen sie alle geprüft werden, dass nichts Schlechtes da ist. Und erst dann darf die Ware, was man rüberbringt, das Fracht ausgeladen werden. Das heißt, die Tatsache allein, dass Leute dort leben, bringt schon den CO2-Koeffizient hoch. Das heißt, wir mussten immer was dafür machen, und wir haben jahrelang gesucht, dass, wenn wir was machen, dass es womöglich lokal gemacht wird. In Galapagos wird nichts angebaut, also es gibt jetzt keinen Grund, Bäume zu pflanzen in Galapagos, das wäre natürlich falsch. Aber im Festland Ecuador, Ecuador ist einer der 17 megadiverse countries. Das sind 17 Länder im Land, die 80% der Arten der Welt haben. Aber hier wurde auch sehr viele Wälder wurde gerodet. Wir haben glücklicherweise so viele Nationalparks in Ecuador, das ist 20% der Oberfläche, ist Nationalpark in Ecuador. Und wir sind ein Dritte-Welt-Land. Ne?
Ja.
Es ist also schon ein Ereignis, dass über 20% geschützt wird. Da haben wir irgendwann mal schließlich Organisationen gefunden in Ecuador, die was Interessantes machen. Die gehen zu den Nationalparken, das Land, was umkreist ist, und kaufen das Land, um es dann privat zu schützen. Und dort werden wieder Bäume gepflanzt. Und das macht dann einen Buffer Zone auf Englisch, ne, um die Nationalparke. Und das ist natürlich sehr wichtig für die Arten, die auch in eine und die andere Richtung sich bewegen. Und diese Bäume, die hier gepflanzt werden, wenn sie erwachsen sind, sind es nicht kommerziell interessant. Das sind einfach Naturgebiete für die Tukane, für den Puma und für die Tapire, ne?
Ja. Und ihr unterstützt sozusagen diese Menschen auch im Anbau von diesen Bäumen.
Richtig, ja? Richtig. Und das ist von dem Augenblick, in dem man in Ecuador landet, denn viele Fluglinien machen jetzt etwas Ähnliches. Und der Flug nach Galapagos, die Reise in Galapagos, auch die Tatsache, wenn ich irgendwann mal geschäftlich reisen muss. Also alles bleibt neutral. Super. Und das ist alles auch durchsichtig gemacht. Allerdings machen wir das mit TÜV von Deutschland, dass es durchsichtig bleibt.
Ah, okay, das ist ja interessant. Und das Schöne ist, es ist nicht nur CO2-neutral, diese Reise, sondern auch ganz exklusiv. Also ich war ja echt beeindruckt, als ich das auch gelesen habe. Ihr seid ja mit der MS Santa Cruz 2 unterwegs. Das Schiff ist ja gerade für 90 Gäste ausgelegt. Also es ist ja wirklich eine schön kleine, kuschelige, exklusive Gruppe.
Ja. Das ist, wir haben, niemand hat so viel Erfahrung wie wir. Denn in 69, als die Amerikaner einen Mann am Mond hatten, hatten wir ein Schiff in Galapagos. Das war die Lina A von uns. Und seitdem haben wir ständig gesucht, was ist ideal. Wir hatten kleine Boote für 10 Gäste, für 12, für 16, für 20. Und wir haben weiter gesucht, was ist die ideale Besatzung? Können wir einen Kapitän, ersten Offizier, zweiten Offizier in einem Schiff für 16 Gäste haben? Ja, wir könnten das haben. Das würde aber keiner bezahlen können. Das ist sehr teuer, wenn man alle diese Offiziere und die Besatzung hat in kleinen Schiffen. Dann irgendwann mal kam also die Santa Cruz für 90 Gäste in den 80er Jahren. Und seitdem sehen wir auch, was ist sonst, was wir an Bord benötigen, weil wir so weit weg sind von Zivilisierung, von Ortschaften, haben wir auch einen Arzt an Bord, der ist also absolut notwendig, der ist auch 24 Stunden, 7 Tage in der Woche für unsere Gäste da. Mhm. Und irgendwie blieb das als die Grenze. Jahre später hat der Nationalpark gesagt, das ist die Grenze. Und es gibt auch sehr, sehr wenige Schiffe in Galapagos. Die meisten haben nur einen Guide an Bord. Die haben also 16 oder weniger Gäste, ist deren Kapazität. Und mit 90 konnten wir haben sehr viele Guides an Bord, wir haben Fotografen, wir haben also von Besatzung das, was wirklich dort benötigt ist, um einen Top-Service, aber auch einen sicheren Service anzubieten. Und natürlich unser Hauptthema ist die Expedition, also der Expeditionsleiter und die Guides, weil die ständig in Kontakt sind mit unseren Gästen, ist das natürlich ein sehr wichtiger Team für unsere Mannschaft. Und mit 90 Gäste, dann schon am ersten Nachmittag kennt der Bartender schon jedem vom Namen her und was sie gerne trinken. Ja. Nicht welche Kabine sie sind, sondern sie sind
persönlich, Kabine, ne? Es ist sehr persönlich.
Richtig. Richtig. Und auch im Speisesaal, die Besatzung kennt dann sofort jedem. Und man macht auch Freunde. Es ist kein riesengroßer Schiff, wo man also die Leute niemals alle kennen könnte. Hier kann man alle Leute schon am letzten Tag, wenn sich alle verabschieden, da hat man schon Freunde gemacht. Es ist also 50 Kabinen für 90 Gäste, ist ein kleines Schiff. Für Galapagos groß, denn die meisten, wie ich sagte, sind winzig klein.
Ach Klaus, du hast uns doch schon längst überzeugt alle. Wir kommen dich besuchen. Was würdest du jetzt unseren Hörern, unseren ja vielleicht auch Gästen mitgeben, die sich vielleicht bald auf die Reise machen wollen zu den Galapagos-Inseln? Was sollte man noch beachten? Hast du noch irgendwelche Hinweise oder Tipps?
Also in erster Linie, man sollte sich nicht große Sorgen machen, wann man Galapagos besuchen kann. Die beste Antwort, die beste Jahreszeit, um Galapagos zu besuchen, ist die Jahreszeit, zu der man Zeit hat, eine Reise nach Galapagos zu organisieren. Ja. Und weil Galapagos immer mit Ecuador oder mit Peru, Ecuador, Kolumbien und so weiter, diese Gegend hier verbunden ist, dann hat man hier keine Probleme mit Monate, wo das Klima sehr schlecht ist oder wo die Tiere alle auswandern, wo nichts zu sehen ist, sondern es ist egal, welche Jahreszeit. Und wenn man das schon verstanden hat, dann ist der nächste Tipp ist wahrscheinlich eine frühzeitige Buchung, denn mit 90 Gäste, also hat man manchmal Schwierigkeiten, wieder mal Raum zu finden. Und wir sehen jetzt schon diese Verbindung mit Hurtigruten. Das bringt natürlich viele Leute, die schon mit Hurtigruten gereist sind, jetzt auf, was ich als den dritten Pol nenne.
Ja.
Also ich war schon in der Arktis, ich war in der Antarktis. Wo ich jetzt reisen muss, ist der dritte Pol.
Genau.
Das ist, als Kind habe ich immer gelesen, dass man sagte, der Everest ist der dritte Pol. Ich denke, es ist Galapagos, denn Galapagos ist direkt dazwischen, zwischen Nord- und Südpol, das ist am Äquator. Und Galapagos war wie Arktis und Antarktis, wo Wale gefangen wurden. Das sind ehemalige Walstationen. Man sieht Seelöwen, Seebären, Pinguine an einer Seite, Seebären auf der anderen Seite. Hier geht man schnorcheln in warme Gewässer und hier ist es das ganze Jahr kann man besuchen. Man geht auf diese Schlauchboote, die Zodiacs, an Land und mit kleinen Gruppen von einem Naturführer begleitet und man sieht Natur. An Bord hat man dann fantastische Vorstellungen über Geschichte, über Natur und so weiter. Das ist, also da muss man schon mit viel Zeit buchen.
Ja.
Und das ist wichtig. Was man dann in Galapagos macht, muss auch nicht früh gebucht werden. Also ob ich jetzt Kajak gehen will oder irgendeine andere Option, das ist nicht möglich. Aber früh zu buchen, das ist ein guter Tipp.
Ja.
Denn zum Beispiel gewisse Monate wie Weihnachten zum Beispiel. Mhm. Wir haben jetzt schon Buchungen für 2023 für Weihnachten, weil es so wenige Plätze Bette gibt auf Schiffen. Ja, Plätze, richtig.
Ja,
richtig,
ja. Ja.
Und als letzter Tipp, wenn ich noch sagen darf, ist der Eintritt nach Galapagos ist Ecuador. Und ich weiß, in Europa, Ecuador ist ein Land, den viele schon haben es schon ganz klar. Galapagos ist es braucht keine Vorstellung.
Ja.
Aber Ecuador ist ein winzig kleiner Land. Es ist, wie ich schon sagte, einer der 17 megadiverse countries. Ne, das sind die 17 Länder, die dann so viele Arten haben, also 80% der Arten der Welt. Ecuador ist auch einer der 13 Länder, wo die Äquatorlinie durchgeht und das bringt natürlich sehr viele Sachen vom Klima und von einer Vielfalt der Arten und so weiter. Ist einer der 7 Andenländer, das ist die längste Gebirgskette der Welt. Einer der 5 Amazonasländer. Amazonas, das sind 6 Millionen Quadratkilometer. Das ist der größte Regenwald der Welt. Der größte Teil von Ecuador ist auch Amazonas. Ist einer von den 3 Chocó-Ländern. Chocó ist der andere Amazonas, der in den Pazifik geht, von dem sehr wenige Leute lesen. Und das ist ein faszinierender Regenwald. Der Regen ist mehr als im Amazonas. Und die Anzahl von Arten dort ist also unglaublich, wie viele Arten wir dort haben. Wahnsinn. Also, dass man auch etwas mehr Zeit bucht, um vor oder nach Galapagos auch Ecuador
sich noch anzuschauen, ja. Klaus, zum Schluss die letzte Frage. Auf was freust du dich am meisten, wenn du den Gedanken dir schon mal fasst, dass ja ihr nächstes Jahr mit Hurtigruten unterwegs sein werdet? Auf was freust du dich da am meisten?
Also ich persönlich freue mich sehr auf diese Tatsache, als ich noch Guide war und Expeditionsleiter in Galapagos und als ich Leute traf, die in der Antarktis waren und in der Arktis waren oder die in anderen Gebieten, Amazonas wo und Alaska und so weiter, wo Hurtigruten operiert. Wenn man dann sieht, wie Galapagos reinpasst in deren Erfahrung. Also das ist, ich denke, das ist eine Trilogie. Ne? Arktis, Antarktis, Galapagos. Also jetzt hat man alles erlebt. Es ist egal, ob es in welche Reihenfolge man die drei sieht. Aber das zusammen zu sammeln, das ist, also ich würde mich sehr, sehr freuen, Leute zu begegnen, die schon in anderen Stellen mit Hurtigruten waren, jetzt in Galapagos und sehen, wie das alles zusammenpasst und wie alles, was Hurtigruten in Artis, Antartis, wo auch immer, was für die Natur wichtig ist, was für die Gemeinschaft wichtig ist, was für die Besatzung, wie die Besatzung behandelt wird, wichtig ist, das alles zusammen zu hören, wie es sich vergleicht. Ich freue mich jetzt schon auf diese Tatsache. Ja.
Du meinst, das ist wie so ein Fußball-Sticker-Album, oder? Wo man am Ende dann alle Fußballspieler eingeklebt hat. So ist das dann.
Ja.
Klaus Fielsch, Expeditionsleiter von Metropolitan Touring. Ihr startet ab nächstem Jahr zusammen mit Hurtigruten zu den Galapagos-Inseln, ganz exklusiv in kleinen Gruppen zu einem meiner Meinung nach der faszinierendsten Orte der Welt. Vielen Dank, Klaus, für deine Zeit.
Bitteschön. Wir sehen uns in Galapagos, Jacqueline.
Yes! Ja, und wer jetzt schon Lust hat auf unberührte Landschaft, die Expeditionsseereisen ab Hamburg Richtung Norwegen mit der MS Otto Sverdrup finden ja schon statt. Alle Infos gibt's da auf hurtigruten.de und wenn ihr da schon unterwegs seid, dann könnt ihr auch mal beim digitalen Magazin vorbeischauen. Da gibt's auch noch ganz viele interessante Interviews und Reportagen für euch. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung. Falls ihr uns über die üblichen Podcast-Plattformen hört, dann folgt uns auch sehr gern. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und da kann ich euch schon mal verraten, dass wir interessante Insights über die Kanaren und Madeira bekommen werden. Freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut.